signalisiert, dass sie für mich beten, dass sie an mich denken. Gestern Abend kamen noch zwei nette Menschen vorbei und haben uns Brot und Kuchen gebracht. Das war richtig, richtig gut. Welch ein Geschenk. Welch ein Geschenk, solche Freunde zu haben. Menschen, die dich begleiten, die dich trösten, die an deiner Seite stehen, gerade auch dann, wenn es dir nicht gut geht. So ist christliche Gemeinde, so stelle ich mir das vor, so habe ich es jetzt erlebt, wieder erlebt, wie schon so oft erlebt. Das ist das Schöne an christlicher Gemeinde, an lebendigen Beziehungen innerhalb einer Gemeinde oder auch innerhalb einer Kleingruppe. Dann habe ich mich vorbereitet für den Gottesdienst heute und Thema Gebet für verfolgte Christen. Wir hören heute, wie gesagt, verschiedene Informationen. Wir sehen auch ein paar Videoclips, damit wir uns die Situation in diesem Land, um das heute gehen wird, auch besser vorstellen können. Wir kennen diese Menschen nicht persönlich und ich gehe nicht davon aus, dass du schon mal in diesem Land warst und das es nachher gleich gehen wird. Ich werde den Namen noch nicht verraten. Aber wir beten für diese Menschen und wir sind dabei nicht allein. Ich habe gelesen, dass bei diesem jährlichen Gebetstag für verfolgte Christen weltweit Christen aus ungefähr 100 Ländern beten. Das ist eine Ansage. Beten, Menschen beten aus 100 Ländern. Warum tun wir das? Beim Nachdenken sind mir ein paar Fragen gekommen und ich habe gemerkt, je länger ich nachdachte, desto komplexer wurde es. Deshalb habe ich so mal zwei Ziele formuliert für diese Predigt heute. Erstens, ich will dich sensibilisieren für das, was du tust beim Beten für andere. Und zweitens, ich will dich begeistern für das, was du tust beim Beten für andere. Na, mit dem Begeistern für andere kann ein bisschen Herausforderung werden, aber ich wünsche mir wirklich, dass du dich berühren lässt und Gott zu dir redet und du dich begeistern lässt. Ein erstes, sensibilisieren für das Gebet für andere. Warum beten wir für andere? Warum betest du für andere? Hat Gott ein Informationsdefizit? Müssen wir ihn darauf hinweisen, dass es da übrigens in so bestimmten Ländern dieser Erde Menschen gibt, denen es nicht gut geht? Er soll sie doch bitte auch mal in den Blick nehmen. Hat Gott ein Informationsdefizit und wir helfen es ihm durch unsere Gebete, dieses zu beheben? Ach, danke, Michael, dass du mir das sagst. Das habe ich ganz aus dem Blick verloren. Das klingt ziemlich schräg, oder? Gott weiß es doch. Er kennt auch die Situationen in diesen Ländern und auch er weiß auch um die Situation seiner Kinder in diesen Ländern. Wenn das wirklich so ist, warum beten wir dann für andere? Was denkst du darüber? Es ist aktuell schwierig, so miteinander ins Gespräch zu kommen, aber vielleicht kannst du es nächste Woche mal in deiner Kleingruppe thematisieren. Wenn du keine hast, dann melde dich gern bei mir, dann schauen wir, dass du eine Kleingruppe findest, mit der du dann auch unter der Woche Austausch haben kannst und solche Fragen besprechen kannst. Ich bin mir sicher, Gott hat kein Informationsdefizit und wir müssen ihn auch nicht auf den neuesten Stand bringen. Es drängt sich mir eine weitere Frage auf. Handelt Gott nur, wenn wir ihn bitten? Und weitergedacht, handelt er dann mehr, wenn viele ihn bitten? Oder wenn möglichst ganz viele ihn bitten? Macht es einen Unterschied, ob in den vergangenen Tagen bei diesem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen Menschen aus 100 Ländern gebetet haben oder wenn es nur Menschen aus einer einzigen Gemeinde gewesen wäre oder vielleicht auch nur ein einziger gewesen wäre, der da gebetet hätte? Gilt da diese Gleichung, je mehr, desto besser und andersrum, naja, je weniger, desto weniger? Müssen wir den Druck erhöhen auf Gott mit vielen Gebeten, damit er sich doch in die von uns gewünschte Richtung bewegt? Daran schließt sich eine nächste Frage an. Und dafür gibt es dann auch gleich eine herausfordernde biblische Geschichte. lässt Gott mit sich handeln? Im ersten Buch der Bibel, ziemlich weit vorne, 1. Mose Kapitel 18, ab Vers 20, lesen wir von einer Begebenheit, die mich herausfordert. Dort heißt es, 1. Mose Kapitel 18, ab Vers 20, darum sagte der Herr zu Abraham, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen, ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr bei Abraham zurückblieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist doch der oberste Richter der Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden. Und wenn es nur 40 sind, fragte er. Der Herr erwiderte, dann verschone ich sie wegen der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es nur 30, dann verschone ich sie wegen der 30. Noch einmal fing Abraham an, ich habe es nun einmal gewagt, dir dreinzureden, Herr, vielleicht sind es nur 20. Ich verschone sie auch wegen 20. Nur noch ein einziges Mal lass mich reden, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig, vielleicht sind es auch nur 10. Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen 10. Damit brach der Herr das Gespräch ab, er ging weiter und Abraham kehrte heim. Ein sehr herausforderndes Gespräch. Wir haben uns also mitten reingeblendet in diese Geschichte. Du kannst sie ja mal gern nachlesen in größerem Zusammenhang. Diese Geschichte wirft für mich so manche Fragen auf. Um es vorwegzunehmen und gleich klarzustellen, und ist mir ganz wichtig, Gott hat keinen Gefallen daran, dass Menschen umkommen. An einer anderen Stelle im Alten Testament wird das ganz deutlich. Wir sehen jetzt diese Bibelstelle eingeblendet, Hesekiel, auch Kapitel 18, Vers 23. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss, sagt Gott der Herr? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Als Christen denken wir natürlich weiter und fragen uns und wissen es auch, wie sich das konkretisiert hat. Natürlich kam später dann Jesus Christus genau aus diesem Grund, damit Menschen eine Orientierung haben und sehen, was es bedeutet, umzukehren und entdecken, wem sie nachfolgen können und was das dann konkret für ihr Leben bedeutet. Das ist ein Riesenthema und so, so, so wichtig und so gut. Gott hat keine Freude daran, dass Menschen ins Verderben laufen, sondern er wünscht sich und hat alles dafür getan, damit wir umkehren und den Weg zum Leben finden. Die Frage, nur zurück zum Text, die Frage drängt sich natürlich bei diesem Text aus dem 1. Mosebuch auf, kann man mit Gott handeln? Was wäre passiert, wenn Abraham nicht gebetet hätte? Und ich merke bei all diesem Nachdenken, bei diesen Fragen, vielleicht verwirren sie dich ja auch, bei all diesen Fragen, ich entdecke in mir eine Sehnsucht, es greifen zu wollen. Wie funktioniert das mit der Fürbitte? Gibt es da Rahmenbedingungen oder Spielregeln oder Mechanismen oder irgendwie eine Bedienungsanleitung? Ich ahne, und du ahnst es vielleicht auch, die gibt es nicht. Oder zumindest nicht vollumfänglich mit der Erklärung aller Eventualitäten. Ich ahne, die Lösung meiner Fragen und Anfragen weist in eine andere Richtung. Deshalb jetzt mein zweites Ziel. Ich will dich begeistern für das, was du tust beim Beten für andere. Aus dieser Begebenheit aus dem ersten Mosebuch ist ganz klar, es ist nicht umsonst, wenn wir beten. Es bewirkt etwas. Hier bei diesem Gespräch zwischen Abraham und Gott sehr schnell und sehr direkt und sehr unmittelbar. So wünschen wir uns das. Ein drastisches Beispiel, um das zu verdeutlichen. John Knox, der Reformator Schottlands, hat sehr viel für andere Menschen gebetet. Maria Stuart, die Königin von Schottland, sagte über ihn: Ich fürchte die Gebete eines John Knox mehr, denn ein Heer von 20.000 Soldaten. Bei dir ist es vielleicht nicht so stark, bei mir übrigens auch nicht. Alle unsere Gebete werden nicht erhört. Und schon wieder kommen die Zweifel und dann kommt es, merke ich, ganz stark auf den Blickwinkel an. Um was geht's wirklich? Abraham geht's um die Menschen. Er hat ein echtes Anliegen für die. Kennt er sie persönlich? Ich glaube nicht. Eine Familie kennt er dort. Diese Haltung von Abraham, die begeistert mich. Bei allen Fragen, die ich habe, auch an diesem Bibeltext. Abraham interessiert sich für diese Menschen. Er setzt sich für sie ein, er realisiert, was hier auf dem Spiel steht. Er dreht sich nicht nur um seine eigenen Themen und Fragen und Sorgen und Nöte. Er hat ein Anliegen für andere Menschen, die er größtenteils gar nicht mal kennt. Das ist auch meine Erfahrung. Beten für andere weitet den Horizont. Meine eigenen Themen sind nicht mehr permanent im Vordergrund. Die Sorgen und meine Fragen werden eingeordnet und manchmal vielleicht sogar nachgeordnet. Da gibt's plötzlich noch anderes, noch Wichtigeres, noch Schwereres, noch Dringenderes. Worum ich mich jetzt kümmern darf und mit Gott ins Gespräch kommen kann. In welcher Haltung tue ich das? Wer ist denn mein Gegenüber? Welche Möglichkeiten gibt es? Ist Gott mein Geschäftspartner, den ich versuche, irgendwie mit notfalls Gewalt meine Ideen durchzubringen und meine Vorteile rauszuschlagen? Nein. Ist Gott mein Feind, den ich überwinden und besiegen muss? Klares Nein. Wer ist er? Wer ist er für dich, wenn du betest? Ich merke und entdecke, an dieser Frage entscheidet sich schlussendlich alles. Wer ist Gott für dich, wenn du betest? Und auch sonst. Heute geht es ja ums Beten, also wir beschränken uns mal auf diesen Ausschnitt, wer ist Gott für dich, wenn du betest? Ein paar ganz kurze Schlaglichter auf diese Frage. Du kannst sie wahrscheinlich noch ergänzen. Herzlich willkommen. Wenn du mit Gott lebst, wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn du ihm nachfolgst, dann führt Gott dich sehr gern hinaus in die Weite. Heraus aus deinen, ich sag's mal so, eigenen paar Quadratmetern. Hinein in sein großes Wirken. Er hat eine große Sehnsucht danach, dass dein Herz für das schlägt, wofür auch sein Herz schlägt. Und das ist viel größer als du selbst. Du bekommst den weiten Horizont. Das ist eines der Motive, warum es mir so unglaublich wichtig ist, dass wir den Kontakt zu unseren Missionaren halten. Und pflegen und mit ihnen auch, soweit es geht, in Kontakt sind, mit ihnen leben. Vergangene Woche nach der Beerdigung von Heinrich Spielvogel waren überraschenderweise Ursula und Sebastian Codutore noch kurz bei mir und wir konnten miteinander reden. Das war so schön. Gott gebraucht unsere Missionare, dass wir den weiten Horizont haben. Gott gebraucht auch diesen Gebetstag heute, damit wir den weiten Horizont bekommen. Du sagst jetzt, das ist mir zu groß, zu schwer, zu viel. Das packe ich nicht. Ja, das packst du nicht. Das weiß ich. Das packt ihr nur zusammen, Gott und du. Oder Gott und die Menschen aus deiner Kleingruppe oder aus der Gemeinde. So wie ich es vorher erzählt habe und wie ich es vorher erlebt habe, auch in den vergangenen Tagen. Für andere beten bringt uns näher an Gottes Herz. Wir nehmen immer mehr wahr, was Gott sieht. Auch wenn schlussendlich, wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt bleibt von Gottes Wirken weltweit. Aber immer noch mehr als nur unser eigenes Ich, unsere eigenen Sorgen, Probleme und Nöte, die sich so schnell und so leicht und so unablässig in den Vordergrund drängen und schieben und den Blick dann versperren für andere Themen, die Gott jetzt wichtig sind, auch für dich. Das gilt auch gerade in diesen Tagen, wo sich so viele Probleme und Fragen gerne vor dich schieben wollen und den Blick versperren für das, was Gott möchte, was du jetzt vor Augen haben sollst. Damit spiele ich deine aktuellen Themen und Probleme nicht runter, sondern ich versuche, dass du sie einordnen kannst. Beten für andere, und es begeistert mich auch, entlastet mich. Ich sage das, was ich empfinde in einer bestimmten Situation und wenn ich an Menschen denke, ich sage das Gott und ich gebe es ab und dann bin ich es auch wieder los. Ich habe es an Gott abgegeben. Es ist doch schlussendlich seine Sache. Ich habe es ihm anbefohlen und ihm ans Herz gelegt. Und wenn er dann den Eindruck hat, dass ich selbst einen Teil zur Lösung beitragen kann, dann hoffe ich und bin auch offen dafür, dass er mir das zeigt. Das kann beim Öffnen meines Geldbeutels anfangen. Das kann aber auch meine ganze Lebensplanung auf den Kopf stellen. Wenn Gott mir klar macht, du selbst kannst jetzt deinen Teil beitragen, damit dieses Thema gelöst wird oder zumindest mal weiterentwickelt wird. Mein Ziel bei dem allen ist nicht, dass meine Vorstellungen durchgeboxt werden. Gott ist ja nicht mein Geschäftspartner. Mein Ziel ist nicht, Gott zu besiegen oder zu überwinden oder zu irgendwas zu überreden. Er ist ja nicht mein Feind. Meine Sehnsucht ist, je länger, je mehr zu spüren, wofür sein Herz schlägt und darüber mit ihm im Gespräch zu sein. In der Vorbereitung habe ich das so wahrgenommen. Ein Kollege hat es erzählt. Ich habe ehrlich gesagt mit meiner Frau nie darüber gesprochen, ob es tatsächlich stimmt, wenn ein Kind gestillt wird und an der Brust der Mutter liegt, dann sei es anscheinend so, dass sich der Herzschlag dieser beiden Menschen im Lauf der Minuten synchronisiert. Ein schönes Bild für deine Beziehung zu Gott. Dein Herzschlag synchronisiert sich mit Gottes Herzschlag. Eberhard Jung sagt es immer wieder so treffend und das finde ich ganz, ganz wertvoll und es weist in die gleiche Richtung. Dass wir entdecken, was du segnen willst, Gott. Das ist was ganz anderes, als wenn wir beten, segne dieses und jenes, was wir uns ausgedacht haben. Dass wir entdecken, was du segnen willst, Gott. Ja, ihr merkt, es gibt kein Schema, es gibt keine Bedienungsanleitung für das Beten für andere, aber es gibt ein Gegenüber, der leidenschaftlich gern mit dir im Gespräch ist. Der dir sein Herz öffnet und du seinen Herzschlag spüren darfst, der dir immer zuhört, der dich immer hört und auch erhört. Es bleibt weiter interessant, mit ihm zu gehen. Er weitet dir liebend gern seinen Horizont. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Sagt Gott der Herr. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Deshalb beten wir weiter. Amen. Du kannst jetzt gleich weiter beten. Wir haben Zeit der Stille. Ein paar Minuten für dich zum Nachdenken. Halte einen Gedanken fest oder sag Gott ganz einfach, ich möchte einfach hören, was du mir jetzt zu sagen hast, was dir wichtig ist für meine Situation. Musik.